Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Wir machen bei Erzähl mir von Wien akustische Spaziergänge durch Wien. Nicht nur jetzt in dieser Zeit, in der wir eigentlich nicht raus dürfen, sondern immer schon. Und Friederike Kraus und ich erzählen Geschichte und Geschichten. Und so entdecken wir unsere Stadt, die wir sehr lieben. In der aktuellen Staffel oder in diesen Sondersendungen geht es um Seuchen in Wien und was diese Seuchen hinterlassen haben. In der letzten Folge haben wir über die spanische Grippe und die Cholera gesprochen. Und heute gehen wir weiter zurück in der Geschichte und sprechen über die Pocken und über die Pest. Ja, servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Ja, Fritzi, also die letzten beiden Seuchen, über die wir gesprochen haben in unserer letzten Folge, das waren die spanische Grippe und die Cholera. Und heute gehen wir zu den Pocken und zur Pest. Lass uns mal mit den Pocken anfangen. Erzähl mal, was das für eine Art von Krankheit ist. Was sind die Pocken überhaupt?
Die Pocken ist eine Viruserkrankung, eine Viruserkrankung, die es gegeben hat schon lang, man nimmt an, schon lang, in vorhistorischer Zeit. Mhm. Auf jeden Fall in Ägypten kann man sie nachweisen.
Okay, wow. Im alten Ägypten,
ja. Anhand der Mumie von Ramses II., Pharao Ramses II., dann nimmt man an, dass gewisse Gesichtsnarben auf die Pocken zurückzuführen sind. Abgesehen davon findet man auch in der Bibel einen Hinweis auf die Pocken. Und zwar, da gibt es ja die 10 ägyptischen Plagen. Mhm. Und die sechste ist, da wird eben von Eiterbeulen, die aufspringen, und von Pusteln und auch sogar von Blattern in manchen Übersetzungen geredet.
Okay, also wie schauen die Pocken aus? Also das sind Beulen und Pusteln, oder was?
Ja, das sind Blasen, die sich mit Eiter füllen, dann aufspringen und der Körper wird ziemlich verschandelt.
Man verwest bei lebendigem Leibe, oder wie ist das?
Ja, ich wollte es vermeiden, aber bitte.
Naja, sicher, komm, das ist dramatisch. Ich meine, es ist auch grausig und natürlich schrecklich, aber...
Man will das nicht unbedingt sehen. Und es ist so, dass man annimmt, eben Ägypten, dass die Pocken aus Afrika kommen und sind dann über Handelswege nach Indien, also in den Osten, verschleppt worden, vom Osten wieder nach Europa zurückgegangen. Und
ist es dann so, wie kann man sich das so vorstellen, wie so die Seidenstraße oder so, dass die dann halt...
Ja, immer über Handelswege. Ne? Und, dann aber haben sie die Handelswege umgewandelt, sozusagen in Eroberungswege. Amerika, die Eroberung Amerikas und da haben halt die Europäer die Pocken und auch die Masern nach Südamerika oder nach Amerika, wo es halt waren, mitgebracht und da ist die Bevölkerung wirklich zu Tausenden und Abertausenden dahingerafft worden, weil die überhaupt keine Immunität dagegen gehabt haben. Es wird, was allerdings historisch nicht nachgewiesen ist, auch davon gesprochen, dass das die Eroberer als bakterielle Waffe, als biologische Waffe.
Also ist das diese Geschichte mit diesen Decken, mit diesen verseuchten Decken, die da irgendwie dann verteilt worden sind?
Auch, ja. Und ja, genau. Dass eben, wenn ein Pockenkranker im Tross von den Eroberern waren, dass dem Eiter entnommen worden ist und eben irgendwie weitergeleitet worden ist. Was historisch überhaupt nicht verbürgt ist.
Okay, na gut. Zurück nach Wien. Waren diese Pocken sozial bedingt? Also bei der Cholera haben wir ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass halt Leute, die, sagen wir mal, in schlechteren hygienischen Verhältnissen gelebt haben, dass die das eher bekommen haben als Leute, die zum Beispiel wohlhabender waren. War das bei den Pocken auch so?
Nein, überhaupt nicht. Das ist schon daraus erkenntlich, dass ja die Habsburger im Kaiserhaus, speziell wie die Maria Theresia an der Regierung war, etliche oder viele Pockenfälle waren.
Mhm. Es sind ja auch Kinder von der Maria Theresia gestorben an Pocken, oder?
Oder wirklich von den Narben verunstaltet worden. Mhm. Und ihre Schwiegertochter, die Heißgeliebte von Josef dem II., Heißgeliebte, übrigens der Josef I. ist auch an Pocken gestorben.
Und das ist ja quasi der Onkel von der Maria Theresia gewesen, oder was?
Ja, genau. Mhm. Und die Frau von Josef II., also vom Sohn von der Maria Theresia, die Isabella von Parma, ist an den Pocken erkrankt, ist auch dann gestorben. Und das war 1767. Und die Maria Theresia hat sie bei ihr angesteckt und ist auch an Pocken erkrankt.
Naja, war das diese Frau, die mit einer Tochter von der Maria Theresia eine intensive Freundschaft hatte?
Ja, ja, mit der Marie Christine. Also. Das war die Isabella von Parma, die vom Josef ja abgöttisch geliebt worden ist, aber diese Liebe angeblich nicht erwidert hat. Also ich kann da immer nur.
Also die Frau war eher in die Schwägerin verliebt als in den Josef.
Sag ja, so sagen.
Na, auch eine gute Geschichte. Aber jedenfalls hat sich die Maria Theresia angesteckt bei dieser Isabella von Parma und hatte dann offenbar auch die Pocken.
Ja, die ist in Quarantäne gegangen und ist in ein Palais Engelskirchen gegangen und ist nach 4 Wochen aber geheilt gewesen.
Mhm. Okay, wo ist dieses Palais Engelskirchen? Habe ich noch nie davon gehört.
Das war auf der Wiener Hauptstraße, das war ein ziemlich großes Palais mit einem großen Park. Ist dann später von einem Habsburger, vom Erzherzog Rainer, bewohnt worden und ist in den 1950er Jahren dann niedergerissen worden. Und, und dann ist ein Gebäude für die Firma Semperit dort erbaut worden und jetzt ist in diesem Gebäude die Wirtschaftskammer Österreich.
Aha, okay. Also man konnte von den Pocken auch wieder geheilt werden, das ist ja eigentlich eine gute Neuigkeit.
Genau, später, ja, entschuldige.
Mhm. Ja, aber was sind denn weitere Male für die, also weitere Erinnerungsorte für die Pocken? In Wien gibt es da noch mehr?
In Wien gibt es noch mehr. Und zwar gibt es vor allem eine Statue von einem gewissen Jan van Ingelhaus. Und der war der Erste, der eine Impfung, also hat eigentlich Inokulation geheißen, gegen die Pocken gefunden hat.
Was ist eine Inokulation?
Also er hat von leichter pockenerkrankten Menschen die Eiterbusseln aufgeschnitten und hat ein Eiter entnommen und es einem gesunden Menschen, da ist die Haut geritzt worden und das Eiter ist reingestrichen worden. Mhm. Und die sind dann leicht erkrankt und waren immun, weil eine Erkrankung ganz einfach eine Immunität hervorbringt.
Das ist quasi ein Vorläufer von einer Impfung.
Vorläufer von einer Impfung, der ist zur Maria Theresia, ist dann Arzt am Wiener Hof geworden und die Maria Theresia hat dann alle ihre Kinder impfen lassen und auch ihre Umgebung und eben seine Stadt oder seine Büste ist jetzt im Arkadenhof der Universität. Und im Übrigen war es dann so, dass in England und vielleicht auch in Österreich in England ist eine Impfung erfunden worden oder gefunden worden. Mhm. Und zwar muss ich ein kleines bisschen ausholen, ist Pocken, dieselben Stämme, die auf die Menschen wirken, wirken auch auf Tiere.
Aha.
Und vor allem auf Kühe, das sind die Kuhpocken.
Okay.
Und die können auf Menschen übertragen werden, nur sind sie eine viel, viel leichtere Form als die menschlichen Pocken. Mhm. Da hat der gewisse Edward Jenner in England sich gedacht, da kann man doch irgendwas draus machen und hat aus diesen Kuhbocken eben mit diesen Kuhbocken-Erregern oder Eiter oder was auch immer einen Impfstoff entwickelt oder hat halt Impfungen durchführen lassen. Mhm. Und nachdem Kuh auf Lateinisch und auf Italienisch Wacker heißt, haben diese Impfungen Vakzinationen geheißen. Aber das hat sie zuerst nur auf die Kuh, also auf die Pockenimpfungen bezogen. Aha. Und dann später ist es faktisch auf alle Impfungen ausgeweitet worden, also auf
Vaccination
und auch, ich glaube auch der Fachausdruck ist Vakzination. Und es war so in England und vielleicht auch in Österreich, dass dann jede Frau von einem Gutsbesitzer oder von einem Squire oder von einem Menschen, der heute halt Ländereien und Bediente und Pächter gehabt hat, es sich nicht nehmen hat lassen, ihre Bediensteten und die Leute eigenhändig zu impfen oder zu impfen. Das waren die.
Ja. Okay, ja. Wow, interessant. Gibt es die
Übrigens noch? Auch,
bitte was?
Ausgestorben. Übrigens hat auch der Goethe und viele, Mozart und so weiter, gehabt die Pocken. Aber beim Goethe kann man den Krankheitsverlauf ganz gut nachlesen in seinem Werk Dichtung und Wahrheit. Also wenn man das liest, da beschreibt er, wie krank war. Okay. Nein, die Pocken gibt es immer mehr, um auf deine Dinge zurückzukommen, kann man als ausgestorben betrachten. Im Gegensatz übrigens, möchte ich nur zum vorigen Mal erwähnen, zur Cholera, weil im Bürgerkrieg von Ruanda in den 90er Jahren sind nur 40.000 Cholera-Tote gewesen. Also das
Okay.
Während die Pocken, hat es dann eine allgemeine Impfpflicht gegeben, eingeführt worden ist und da kann man, also die ist dann, glaube ich, 1977 sind die Pocken als ausgestorben erklärt worden von der WHO. 1981 ist die Impfpflicht in Österreich.
Ja, ich habe ja auch noch eine Pockenimpfung, du ja, glaube ich, auch. Das ist so ein großer Rund, ein bisschen wie so eine Münze schaut das aus. Ich habe das am Oberschenkel.
Ja, das, weil du fragst, was noch zurückgeblieben ist, kann man eigentlich sagen, was in Wien so sichtbar ist, kann man sagen, eigentlich haben die Pocken die sichtbarsten Spuren in Wien hinterlassen, weil alle Menschen, die vor 77 geimpft worden sind oder wann auch immer, haben diese münzgroßen Narben. Also das ist ein ganz schöner Prozentsatz an Erinnerungen.
Stimmt. Ich meine, wir könnten natürlich, aber wollen wir jetzt nicht wirklich, glaube ich, so eine Instagram-Challenge machen. Zeig mir deine Pockennarbe. Deine Pockenimpfung. Hashtag erzähl mir von Wien. Hashtag zeig mir Wien. Hashtag Pockenimpfung.
Na gut. Genau. Wie groß sind deine Narben? Groß oder klein?
Große Narben, kleine Narben. Ja. Okay. Also das ist wirklich, das sind die am meisten sichtbarsten Dinge, aber dann kommen wir jetzt zu einer anderen Krankheit, die natürlich uns allen der Inbegriff von einer Seuche ist, und zwar ist es die Pest.
Ja.
Ja. Erzähl mir von der Pest, Fritzi. Was ist die Pest? Wo kommt sie her? Gibt es schon immer? Wie ist das so?
Es ist eine bakterielle Krankheit, eigentlich die erste bakterielle, die man in den Seuchen kommt von dem Wort Pestis, was ganz einfach Seuche heißt. Also das heißt, man kann sagen, die Pest ist die Seuche.
Die Seuche,
ja, sozusagen.
Der Inbegriff der Seuche.
Begriff der Seuche. Danke für die Dings. Und man hat, also das hat es schon gegeben. Immer ist gut, kommt natürlich. Oder nehme ich mal an, auch aus dem Osten. Bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Aber gibt es ja auch schon in der Römerzeit, oder?
Ja, natürlich, ja. Also die Römerzeit ist ja schon in der Jetztzeit mehr oder weniger.
Okay.
Also das ist, ja.
Wie wird die übertragen oder wo kommt die her, die Pest?
Die Pest, die äußert sich auch durch Infektion, durch Tröpfcheninfektion und natürlich Berührungen und so weiter. Inkubationszeit weiß ich nicht genau, aber bildet Beulen, auch eitergefüllte Beulen und man stirbt dann binnen 3 Tagen, wenn man es nicht übersteht. Man hat es zurückgeführt wieder auf die berühmten Miasmen.
Aha, sag nochmal, was das ist, bitte.
Diese verpestete Luft, die sich irgendwo im Boden nähe daher wabert, sozusagen. Aha. Dann haben wir auch den Lauf der Gestirne dafür verantwortlich gemacht. Also gewisse Konstellationen haben wir geglaubt, dass das dazu führt. Und natürlich, wie immer, der unsittliche Lebenswandel.
Naja, Na klar, oder? Ich meine, kann man, ist ja, ja. Ist ja so, oder?
Ja. Okay, mhm. Ja, ja, natürlich. Wenn Nähe hat immer die Seuchenverbreitung begünstigt.
Begünstigt.
Du, ja, und das gibt, also, und das ist, hat sich immer über Europa ausgebreitet.
Mhm.
Oder meistens.
Ja. Da gibt es ja einen, wenn ich jetzt zum Beispiel niesen würde, so Hatschi, was würdest du dann sagen?
Ah, da würde ich Helfgott sagen.
Und warum?
Weil Niesen auch ein Anzeichen von der kommenden Pest war, hat unter Umständen. Und wann dann hat er, wann jemand genießt hat, hat man halt gesagt, dir kann nur Gott helfen.
Weil das so tödlich war.
Ja.
Mhm. Mhm, mhm. Ja, du, und wann hat man dann das erste Mal wann war das erste Mal die Pest in Wien?
Naja, sagen wir so, nicht in Wien, also nicht in Wien, sondern schon die erste große Pestwelle war im 7. Jahrhundert die Justinianische Pest in Rom. Mhm. Aber da war von Wien, ja, kann man ja von Wien eigentlich, haben wir keine.
Stimmt, das ist diese, um diese Zeit, wo man nicht weiß, was in Wien los war.
Was in Wien war. Aber die ersten Mitteilungen haben wir 1349. Mhm. Das war eine riesengroße Pestwelle in ganz mhm. Europa. Eigentlich die schwerste im Mittelalter. Die hat vom April bis September gedauert und dann ist halt mit Abflauender Hitze vergangen. Dann war 1381 noch eine und das ist eben.
Ja, da sind ja wirklich viele Leute gestorben. Da kann ich mir ja, das war wirklich ein. Ja, natürlich sind viele Leute gestorben. Ja, aber, ja. Wo hat man das denn in Wien? Wo hat man das denn in Wien das erste Mal gesehen?
Also was der erinnert gestorben sein?
Nein, aber was, dass es an die Pest erinnert worden ist, meine ich. Also so.
Ach so. naja, da gibt es. Ja,
was hat man gemacht?
Was man gemacht hat, gegen die Pest, was man gemacht hat. Man hat ja nicht mehr gewusst, was man den Toten machen soll. Die sind auf der Straße gelegen, herumgelegen und konnte man nicht mehr begraben. Dann hat man Pestgruben ausgehoben, meistens außerhalb, also es war eigentlich nur erlaubt außerhalb der Stadtmauern. Es sind Vereinzelte auch in der Stadt ausgehoben worden, innerhalb der Stadtmauern. Und da hat man die Toten reingeschmissen, mit ungelöschtem Kalk bedeckt und hat es dann dann das Ganze zugeschüttet. Und ja, und zur Erinnerung hat man dann, oder auch um Hilfe flehend, hat man Pestkreuze aufgestellt, Steine.
Darf ich ganz kurz noch was zu den Pestgruben fragen? Ist in jeder Pestgrube ein Augustin auferstanden, der dann gesungen hat? Kommt es doch auch aus der Zeit, oder?
Nur bei der Pest, der ist bei der Pest 1679 hat es den gegeben, aber der ist ja eine historische Figur, der Augustin. Der eben wirklich ein Säufer war und ein Trink- und ein Dudelsackspieler und herum in Wien herumgegangen ist. Ob er dann wirklich als Volltrunkener in der Pestgrube geworfen worden ist, das weiß man nicht. Aber er wird die Pest überlebt haben, ganz einfach. Und das wird
Sensation gewesen sein. Der liebe A.O., du lieber Augustin.
Genau.
Okay, entschuldige, aber du hast von den Pestsäulen und Pestkreuzen gesprochen.
Pestkreuze, ja. Und da, das ist nämlich eines der ältesten, ist auf der Währinger Straße, im 8. Bezirk. Und das ist schon ganz am Anfang des 17., ich glaube 1605 oder wann ist das schon errichtet worden. Also es ist wirklich eine ganz frühe Erinnerung an die Pest.
Mhm.
Dann wieder Wellen, also diese kleineren Wellen ist ja, werden ja überhaupt nicht mehr besprochen. Aber dann ist die große Pestwelle 1679 gekommen, 1689, war der Kaiser Leopold I. Der hat die ersten Anzeichen von der Pest hat gehört und ist sofort mit seinem Tross geflüchtet nach Linz. Leider Gottes waren da einige schon Infizierte drinnen in dem Tross. Und er hat es ein bisschen mit sich herumgeschleppt.
Okay, danke schön.
Ja, danke auch. Und der war derjenige, der gelobt hat, die Bestsäule am Graben. Und nach dieser Bestsäule...
Also das heißt, wenn die Pest vorbeigeht, dann baut er diese Säule?
Ja, genau. Das hat er dann auch gemacht. Und das nach dem Vorbild sind sehr viele Bestsäulen in ganz Österreich entstanden. Mhm. Im Habsburger Reich.
Ich meine, die ist ja was ganz Besonderes. Ich glaube, über die sprechen wir dann in einer eigenen Folge mal. Über die Pestsäule, oder? Am Graben?
Ja.
Ja, genau. Dann, was war dann 1713 bei der nächsten Pestwelle?
War eigentlich die letzte große. Mhm. Da war schon sein Sohn, der Karl der VI., mhm. Kaiser. Und der hat, das war eine riesige Pestwelle, da waren in Europa 1 Million Tote, also kannst du dir vorstellen, mhm. dass das länderübergreifend war. Mhm. Sehr massiv. Und da der hat die Karlskirche gelobt, mhm. dass er also ein Gelübde getan, wenn die Pest vorbeigeht, baut er ihm eine Kirche, das war die Karlskirche, analog zur Pestsäule.
Werden wir auch über die bei einem anderen Mal sprechen, in einer Doppelfolge quasi. Mhm. Okay.
Und da gibt es auch, was ich ganz interessant finde, bitte dritte Bezirkbewohner, Obacht, da gibt es ein Pestkreuz, das eben 1713 erbaut worden ist, und zwar Landstraße, wo die Baumgasse weggeht. Mhm. Da ist das ist so eine steinerne kleine Säule, oder gar nicht so klein, vielleicht ist da schon der ein oder andere vorbeigegangen, der gesagt hat, hallo, was ist denn das eigentlich?
Und, das ist dort ungefähr, wo die große Uhr ist auf der Landstraße, oder?
Ja, genau dort.
Mhm. Muss man dann
Vielleicht sollte man zu 1679 noch sagen, dass da der Paul de Sorbet war. Und ich finde das ganz lustig, der hat sich Sorbet geschrieben, mhm. war es vielleicht schon gehört. Und diese Sorbetgasse war dort, wo ich gewohnt habe. Und in dieser Sorbetgasse war das Gesundheitsamt. Und wir sind dorthin Bockenimpfen gegangen und so weiter.
Also ist mit allem verbunden. Wo ist diese Sorbetgasse? In welchem Bezirk?
Im 15, die ist genau vis-à-vis von der...
Und dieser Sorbet. Ich habe dich jetzt schlecht verstanden, weil die Internetverbindung irgendwie, glaube ich, gerade. Sag nochmal.
Die ist vis-à-vis von der Hauptbücherei.
Ah, okay.
Auf der 15. Bezirk seit. Die Kim Vogelweid, wenn das was sagt.
Ja, der ist ja auch interessant, ja. Bei der Stadthalle in der Nähe.
Genau. Dieser Sorbet war einer der Ersten, der wirklich draufgekommen ist, dass man die Toten eben nicht auf der Straße liegen lassen kann und dass man eben nicht innerhalb der Stadt, weil das Wasser verseucht wird und so weiter.
Mhm. Und Hygienemaßnahmen hat er.
Ja.
Okay.
Und die Infizierten sind damals ins Beckenhäusl gebracht worden.
Aha, wo war das? Im AKH oder was?
Das AKH hat es noch nicht gegeben. Auch auf der Währinger Straße, dort beim, wo die Boltzmann-Gassen weggeht. Mhm. Also schon in der Nähe des heutigen AKH. Mhm. Da sind die Infizierten hingekommen, während die Angehörigen sind in den Kontumatshof gekommen. Aha. Damals hat man noch nicht Quarantäne gesagt, sondern Kontumatz. Kontumatz war nichts anderes als Quarantäne. Und dieser Kontumatz, wir sind schon einmal durchgegangen, du und ich. Mhm. Der war dort, wo die Universitätszahnklinik jetzt ist, weil man vom Narrenturm Richtung Währinger Straßen geht. Mhm. Ein großer Hof. Das war der Kontumatzhof und dort sind die Infizierten hinkommen.
Also die Angehörigen oder die Infizierten?
Die Angehörigen. Und später, wie es riesig waren, sind die Wellen, sind auch die Infizierten hinkommen.
Schon. Und du hast mir erzählt, es war dann schon so, dass es da auch schon so Maßnahmen gegeben hat, dass eben Schulen gesperrt worden sind, dass Messen unter freiem Himmel stattgefunden haben und so weiter. Also da hat schon so Maßnahmen eigentlich gegeben wie heute teilweise. Also ich meine halt anders natürlich fungiert, aber bitte sag nochmal.
Ja, weil, teilweise, weil eine richtige Behandlungsmethode hat man ja nicht gekannt. Man hat das Ganze versucht mit Aderlast zu hindern. Mhm. Dann hat es schon damals gegeben, man hat Pestbeulen trocknen lassen, man hat die Pestbeulen entnommen, hat die getrocknet und zerrieben und hat es als Vorbeugung eingegeben. Also irgendwie schon der Weg war schon auch, der Gedankengang war in die richtige Richtung. Aber besonders hat man mit Theriak
gearbeitet. Was? Wie heißt das?
Theriak.
Was ist Theriak?
Theriak war ein Trank, ein Heiltrank, der mindestens aus 400 oder mindestens, aber teilweise aus 400 Bestandteilen bestanden hat.
Okay.
Und der war so wie der heutige Schwedenbitter, kräutermäßig, aber ein bisschen mit Zusätzen.
Mit was?
Waren da drin, mit Zusätzen.
Okay.
Es waren zerriebene Schlangen drinnen, es waren zerriebene Kröten drinnen.
Okay.
Und es waren zerriebene Mumien drinnen.
Mumien?
Mumia war ein Wirkstoff, den es bis in Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hat.
Okay.
Da hat man Mumien aus Ägypten, die haben auf der Straße kaufen können und hat es zerrieben.
Okay.
Und hat es dann in diesen Theriak hineingegeben. Und wie das Ganze dann zu teuer geworden ist, die Mumien weniger, haben wir auch Gehängte und so weiter, die vertrocknet schon waren, aber die zerrieben und reingegeben. Sagen wir dauernd weit, die haben ja irgendwas machen müssen.
Naja, ich weiß nicht, Mumien, naja. Okay. Bitte was?
Das Wichtigste war beten.
Ja, beten. Na klar.
Dann ist der Erreger geworden. Und was schätzt du, wann die letzte Pest in Wien war? Oder weißt du es?
Nein, aber vielleicht ist es gar nicht so lang her. Vielleicht
das war auch 1988. Das war aber Laboratoriumspest. Also da ist im Laboratorium sind an den Erreger Leute, drei Menschen, glaube ich, gestorben. Aber es war 2017, also noch nicht vor langer Zeit in Madagaskar, nur eine sehr begrenzte.
Okay, also da kann man sagen, das ist noch nicht wirklich ausgestorben. Und da gibt es auch, gibt es da jetzt eine, schon eher, aber gibt es da jetzt irgendwie eine Maßnahme dagegen? Nein. Außer halt Hygiene.
Ich glaube, da kann man mit Antibiotika und so weiter heilen. Also Bakterien sind ja viel leichter zu behandeln als Viren.
Ja, sehr schön. Aber weil du das Stichwort Beten erwähnt hast und weil ja auch sehr viele Pestkreuze in Wien zu finden sind, also Beten hilft. Und wen hat man da angerufen quasi? Welche Heiligen waren da die?
Also ich werde jetzt von zwei Männern sprechen, die man fast, also in sehr vielen Kirchen findet, und zwar der heilige Rochus und der heilige Sebastian.
Aha.
Der heilige Rochus war aus dem, ich glaube im 14. Jahrhundert hat er gelebt, war Franziskaner und hat sich sehr um die Pestkranken gekümmert. Denn das ist derjenige, den du auf Pestsäulen meistens und in Kirchen auch meistens findest. Und der hebt immer sein Gewand und zeigt seinen Schenkel, weil er selber weil er selber die Pest gehabt und Narben zurückgeblieben sind. Er hat das Glück gehabt, dass er von einem Engel gepflegt worden ist.
Ja, das ist immer gut.
Und ein kleines Hündchen gehabt hat, das ihm das Essen mit der ihn mit Essen versorgt hat, der Hund. Den findest du auch oft auf
dieser Stadt.
Ist das ein Rock? Der Rochus und der heilige Sebastian.
Okay,
der Sebastian.
Ist der mit den Pfeilen, oder?
Mit den Pfeilen, der immer als sehr schöner junger Mann dargestellt werden wird, mit sehr leichtem Schurz oft, also aus irgendwie, keine Ahnung warum, aber der ist ja von den Pfeilen getroffen und man hat glaubt, der ist tot, der ist aber dann wieder gepflegt worden von einer Witwe, glaube ich. Aha. Und die Pfeile, es ist halt so, dass man sich vorgestellt hat, dass die Pestbazillen mit Pfeilen durch die Luft getragen werden. Und man hat dann Pestpfeile selber angefertigt, das heißt sozusagen den Teufel mit Beelzebub austreiben. Ne? Also man hat diese Pestpfeile gehabt. Und dann natürlich, und was ganz interessant ist, zu AIDS-Zeiten im 20. Jahrhundert.
Wie das aufgekommen ist, meinst du?
Wie AIDS aufgekommen ist, haben wir auch den heiligen Sebastian angerufen, dass er dieses, dass er dieses Übel vorbeigehen lassen soll, was ja, ja, sage ich gleich. Und er ist jetzt, wird jetzt auch als, der heilige Sebastian wird auch als Schutzpatron der Homosexuellen jetzt gehandelt, mehr oder weniger.
Also wegen dieses Lebens, weil er so gut ausschaut, oder?
Wahrscheinlich, ja. Also es ist, wie das aufgekommen ist, weiß ich nicht genau.
Interessant.
Jedenfalls, heiliger, Schutzheiliger ist er deswegen, weil er bei der Justinianischen Pest ist sein Standbild durch Rom getragen worden und angeblich ist daraufhin die Pest zusammengebrochen. Was ich ganz interessant finde, ob du, weiß nicht, ob du es vor zwei Wochen gesehen hast, es gibt dann in Rom natürlich auch Pestkreuze, unter anderem in einer Kirche San Marcello al Corso. Und vor zwei Wochen ist der Papst aufgebrochen zu einer Fußwallfahrt. Der ist zu Fuß über den Corso gegangen, zu diesem Pestkreuz und hat dort gebetet, dass man von der, von der Corona-Krankheit geheilt wird. Ja, und ich glaube, wenn ich Corona sage, hast du
noch was? Corona ist ein Stichwort, weil ich meine, das ist ja die Seuche, die uns jetzt quasi sehr stark betrifft. Und es gibt ja diesen Ort St. Corona am Wechsel in Niederösterreich. Und das ist auch eine Seuchenheilige, erstaunlicherweise. Und die hat eben in diesem, diesem Dorf, da im, am Wechsel, ist eine Kirche und ist halt die Schutzheilige dort. Und die hat ein ganz interessantes Emblem, weil die kam eigentlich aus Ägypten und wurde getötet, indem sie an zwei Palmen, die zueinander gebeugt waren, angebunden worden sind. Und dann ist dieses, sind diese Palmen quasi aufgeschnitten worden und das, sie sind, haben sich wieder aufgerichtet und diese arme Frau wurde in zwei geteilt. Und ich meine, es ist schrecklich, natürlich. Aber jedenfalls sind ihre Reliquien von irgendwelchen Stauferkaisern durch Europa dann geschleppt worden und sind dann eben in die, und halt auch bis nach, bis ins Österreichische gekommen. Und St. Corona und Wechsel heißt deshalb St. Corona, weil dort in einer Linde eine Statue von der gefunden wurde. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil ich war vor einiger Zeit in St. Corona und habe mir das angeschaut, unter anderem. Und da gibt es ein Gasthaus, das ist ganz toll, beziehungsweise eine unfassbar tolle Location. Ein Gasthaus, das heißt Fernblick, und da kann man in die Ferne blicken und einfach über diese Zeit, in der dann diese Seuche, in der wir diese Corona-Seuche überwunden haben, und da kann man ganz toll Knödel essen. Also das kann ich all unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wenn man dann wieder einen Ausflug machen kann, mal nach St. Corona Wechsel zu fahren und im Gasthaus Fernblick Knödel zu essen. Und Knödel ist ja auch ein Wort, das du mit der Corona verbindest, oder?
Ja, wenn man Knödel als Geld bezeichnet, weil die war die Schutzheilige eben auch für Geld. Und die Krone, die österreichische Krone, ist nach ihr benannt. Das war die Corona.
Die Währung, und, oder was?
Wieder? Die Währung, ja. Die österreichische Währung bis 1924 war die Krone und die ist nach der heiligen Corona benannt. So, wie du sagst, hängt alles zusammen und ist eine Einheit.
Das ist wahr.
Ja,
ja, hoffen wir, dass die heilige... und übrigens, es gibt noch einen Corona-Bezug, also zwischen der heiligen Corona und Wien. Und zwar, die war auch die Schutzpatronin der Standler und Dandler und Fleischer. Und es hat einmal im Jahr eine Wallfahrt gegeben, der Naschmarkt-Standler nach St. Corona im Wechsel. Und man, vielleicht wird sich das wieder ebenso wiederbeleben, dass auch die Naschmarkt-Standler wieder darauf fahren und dann im Fernblick Knödel essen.
Im Fernblick essen und auch der Wallfahrt sich stärken.
Stärken, genau.
Ja.
Ja, apropos Stärken, ich hoffe, also wir haben uns jetzt seit 14 Tagen nicht wirklich gesehen. Wir haben jetzt auch ja diese Podcast-Folge über über das Internet aufgenommen. Man hat es vielleicht ein bisschen gehört, dass manchmal die Verbindung bei mir vermutlich nicht ganz optimal gelaufen ist. Fritzi, wie geht's dir? Nach 2 Wochen bist du gesund und munter und wirkst du?
Ich bin gesund und munter. Und du? Ich bin ja 2 Wochen in Isolation, seit 2 Wochen.
Ja, ich auch. Aber ich finde es total cool, dass wir uns, dass du mir auch auf diesem Wege von Wien erzählen kannst und wir unseren Hörerinnen und Hörern zumindest, dass wir mit denen zumindest akustisch durch Wien spazieren können. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und hebt meine Laune, meine Stimmung.
Ja. Und wir hoffen, dass wir eure Stimmung, liebe Zuhörer, auch heben.
Ja.
Aber zwar ist das Thema vielleicht nicht so, so unbedingt zum Heben geeignet, aber andererseits, wenn man einen Vergleich zieht und eine Relation, vielleicht ja, sollte man es in eine Relation setzen zu den vergangenen Seuchen, wo sie die Menschen auch überhaupt nicht helfen haben können. Ne?
Ja, das stimmt. Also ja, das heißt eigentlich, wir bleiben weiter daheim. Wir schauen drauf, dass wir uns nicht anstecken.
Bei irgendwelchen. Schauen total optimistisch in die Zukunft.
Wir schauen total optimistisch in die Zukunft. Ich freue mich schon so sehr drauf, Fritzi, wenn wir uns wieder so richtig sehen. Das wird super.
Ja.
Ja, in der Zwischenzeit werden wir halt einfach weiter so plaudern, oder?
Genau, und wer mit uns spazieren will, bitte, ihr seid herzlich eingeladen.
Er seid herzlich
zum eingeladen. Zum akustischen Spaziergang.
Genau, folgt uns auch auf Facebook und auf Instagram mit unter dem Handle Erzähl mir von Wien und natürlich abonniert, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, unseren Podcast. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Fritzi.
Ja, auch Edith und euch auch. Allen alles Gute und bleibt's gesund.
Bleibt's gesund. Bis dann. Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.